Hallo, herzlich willkommen zu Burn Rate, dem Wisse Insider Podcast. Ich rede hier mit Gicho Fredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Wir sind bei Folge 95 angekommen. Wir nehmen auf am Mittwoch, dem 13. Mai um 21 Uhr am Abend. Dieser Podcast wird gesponsert von unserem Partner Ara Ventures und Wenger Vieri. Hallo Guy, was sind heute die Themen?
Ja, heute ist wieder Transaction of the Month Folge und in den News haben wir den ZKB Pionierpreis, der gestern Abend vergeben wurde im Technopark. Und dann wurde der Konkurs von Farmi diese Woche schlussendlich veröffentlicht. Das nehmen wir auf jeden Fall auch auf. Und als dritte News diskutieren wir kurz über den Accelerator X, ein neues europäisches Startup-Beschleunigungsprogramm, das auch in der Schweiz Partner hat. Als Schwerpunktthema haben wir den Burnrate Market Snapshot vom April auf dem Programm und die Hörerfrage, die dreht sich um das Bauchgefühl von VC-Investoren. Zum Schluss gehen wir auf die Finanzierungsrunde von Covalo ein als Transaction of the Month im April.
Das sind doch nach einem spannenden Programm. Starten wir mit den News. Die erste News kommt vom ZKB Pionierpreis, du hast es angetönt. Gestern fand im Technopark Zürich die Preisverleihung vor rund 350 Gästen statt. Guy, du warst dabei, gell?
Ja, absolut. Ich habe da gestern teilgenommen. Vielen Dank für die Einladung an die ZKB von dieser Seite her. War extrem spannend. Es war zuerst eine Keynote im offiziellen Teil über Failure. Mal ein ganz anderes Thema für so einen Startup-Preis, weil eigentlich die am meisten versprechen Startups gekürt werden. Und das Thema war, dass die Akzeptanz von Failure besser in unsere Kultur aufgenommen werden sollte. Und da habt ihr auch ein paar Beispiele gemacht, natürlich immer mit zuerst ist es eine Failure und dann quasi der Phoenix from the Ashes, kommt doch noch irgendwas Spannendes raus. Also es geht dann doch immer wieder um Erfolge, die da nach den Failures gefeiert werden sollen und man soll da nicht aufgeben. Fand ich noch spannend, dann konnten alle Startups, die nominiert wurden, pitchen, also 5 Startups jeweils 2 Minuten. War durchaus gut gemacht, sehr gut vorbereitet. Ich greife hier jetzt aber nicht vor, wer gewonnen hat. Und danach gab es natürlich ein ausgiebiges Apéro mit Networking-Gelegenheiten. Und da doch viele spannende Kollegen aus dem Ökosystem da, ein paar neue Leute kennengelernt. Und all in all würde ich mal sagen, ein gut organisierter und guter Event.
Ja, 5 Startups standen im Finale, gewonnen hat RTDT, wir kennen die Firma, mit einem Sensorsystem für Windturbinen. Der Hauptpreis ist ja bekanntlich mit 100.000 Franken dotiert und RTDT entwickelt mit Aerosense ein flexibles Sensor Patch, das direkt auf die Rotorenblätter geklebt wird und dort Druck, Vibrationen und Belastungen misst. Und diese Daten fließen in einen Digital Twin und sollen ihm dann helfen, Windturbinen effizienter zu machen, Materialstress zu reduzieren und Wartungskosten am Ende des Tages zu senken. Ja, spannend ist, es war eben nicht nur eine RTDT-Show. 2 weitere Startups wurden als Runner-Up ausgezeichnet. Clicoera, ein Biotech-Unternehmen, das neue Ansätze zur gezielten Behandlung von Autoimmunerkrankungen entwickelt und eine Phase-1-Studie vorbereitet. Und Roboa, die ein robotisches System bauen, also im Grunde eine Art Roboterschlange für Inspektionen in schwer zugänglichen Umgebungen. Diese Technologie ist offenbar bereits bei Infrastrukturbetrieben im Einsatz und erzielt erste Umsätze. Dazu kam noch der Publikumspreis über 5.000 Franken, der ging an Seacraft. Das Startup arbeitet an Hochleistungschips auf Basis von Thin-Film-Lithium-Niobaten, ich musste das ablesen, also eine Technologie, die elektrische Signale sehr effizient in optische Signale umwandelt. Das ist relevant für zum Beispiel schnelle Datenübertragung in Glasfasern, Rechenzentren, KI-Infrastruktur und auch künftigen Kommunikationsnetzen. Ja, Guy, wenn man sich diese Finalisten anschaut, Windenergie, Autoimmuntherapien, Roboter für Infrastruktur, Photonic-Chips, Energieinfrastruktur, ist das für dich ein gutes Bild davon, wo Schweizer Deep Tech gerade steht?
Ja, bevor wir jetzt hier auf die Frage eingehen, möchte ich noch kurz meine Gratulation an Aris und Imad aussprechen. Ja, RTD kennen wir sehr gut, die haben wir ja auch schon beleuchtet auf Burnrate, da haben sie auch uns Feedback dazu gegeben und Aris war ja einer unserer Mitarbeiter, der eigentlich ein VC-Turn-Founder und ist als Late-Co-Founder bei RTD dabei und die Jungs, die haben das auch ausgiebig gefeiert und das war echt schön zu sehen, wie happy die beiden da waren. Um auf deine Frage zurückzukommen, ob das ein gutes Bild, diese Startups für die Schweizer Deep-Tech-Szene sind, muss man schon sagen, ja, in meinen Augen, das fällt einem schon auf. Wir haben alles Themen gehabt, die nicht nur technologisch anspruchsvoll sind, sondern in sehr großen Märkten stattfinden, also in Energie, Gesundheit, Infrastruktur, Datenübertragung und ja, Robot im Construction Tech. Das sind nicht einfach kleine Problemchen, also Nischenprobleme, sondern sie lösen alle Probleme in großen Märkten, die ein enormes Potenzial auch darstellen. Es zeigt auch, dass Schweizer Startups oft dort stark sind, weil es eben um komplexe Forschung geht, Präzision und lange Entwicklungszyklen. Wir haben da den Durchhaltewillen. Das ist vielleicht ein bisschen weniger laut als irgendeine Consumer-App oder ein Consumer-Facing-Product, aber es ist potenziell halt viel substanzieller, weil enorm viel IP dabei aufgebaut wird. Und gerade bei einem Preis wie dem ZKB Pionierpreis, der doch eine Strahlkraft hat, ja, das sieht man, hat man jetzt gut gesehen, dass Deep Tech nicht einfach ein Buzzword ist, sondern ja, wirklich konkret in der Schweiz verfolgt wird. Nächstes Mal als Investor, Max, welches Startup, natürlich jetzt mal abgesehen vom Gewinner RTDT, findest du am spannendsten mit der Investorenbrille?
Ja, Seacraft gefällt mir ganz gut. Also alles, was eben KI-Infrastruktur und Rechenzentren effizienter macht, wird gerade extrem relevant. Wenn die Chips wirklich hohe Datenraten ermöglichen und gleichzeitig weniger Energie verbrauchen, ja, dann sitzen sie hier auf einem sehr spannenden Thema.
Ja, absolut. Das finde ich natürlich auch. Hatte auch sehr gute Diskussionen mit dem Team nach ihrer Präsentation. Und ja, insgesamt, um abrundend noch kurz zu sagen, der Event funktioniert nicht nur als Preisverleihung, sondern wirklich auch ist ein gutes Schaufenster für unterschiedliche Formen von Deep Tech aus der Schweiz.
Ja, und für mich das eigentliche Takeaway ist, der ZKB Pionierpreis zeigt eben nicht einfach ein einzelnes Gewinner-Startup, sondern ein ziemlich breites Bild davon, woran in der Schweiz gerade gearbeitet wird. Und das finde ich eben interessant. Kommen wir zur zweiten News. Das ist eine bittere. Air Farmi ist am Ende. Der Zürcher Online-Hofladen hat den Betrieb per sofort eingestellt und leitet das Konkursverfahren ein. Und ja, sowohl für Farmi wie auch für Pico Lebensmittel, mit dem Farmi erst 2025 fusioniert hatte. Farmi war ja lange eines der bekannteren Schweizer Food-Startups, gegründet 2014, stark gewachsen, während Corona dann nochmals richtig geboostet. Zu den besten Zeiten beschäftigte das Unternehmen über 200 Mitarbeitende. Aber nach der Pandemie ist das Volumen offenbar stark zurückgegangen und hat sich nie mehr richtig erholt. Im 2024 gab es bereits eine harte Restrukturierung. Der Standort in Écublens wurde geschlossen, 29 Mitarbeitende verloren ihren Job. Und die Fusion mit Pico Lebensmittel sollte dann eigentlich Synergien bringen und Kosten senken. Aber laut CEO Thomas Zimmermann hat sich der Umsatzeinbruch zuletzt akzentuiert. Jetzt sei keine nachhaltige Perspektive mehr da, hat er gesagt. Und mehr als 100 Mitarbeitende dürften somit ihren Job verlieren. Yagi, ist Farmi für dich ein klassischer Corona-Boom-Fall? Also ein Startup, das während der Pandemie riesige Umsätze gemacht hat, aber danach gemerkt hat, dass das veränderte Konsumverhalten eben nicht dauerhaft bleibt.
Ja, ich würde schon sagen, das ist sicherlich ein klassischer Corona-Boom-Fall. Sie sind ja schon viel länger aktiv, als Corona da war. Aber eben während Corona, da sind sie enorm gewachsen. Und dementsprechend ist es schon ein Lehrbuchbeispiel, wie gefährlich es sein kann, das temporäre Wachstum eben während der Covid-Zeit als strukturellen Wandel der Gesellschaft zu interpretieren. Wenn Corona, das heißt so aus, als würden jetzt alle Lebensmittel und ja, alles nur noch online bestellen, aber danach sind viele Kunden und Kundinnen offenbar wieder in ihre alten Einkaufsroutinen zurückgefallen und dementsprechend hat es weniger Umsatz für Farmi gegeben. Und Food Delivery oder Online Lebensmittel-Lieferservices, das kommt noch dazu dort. Die Margen sind extrem hart und umkämpft. Es sind frische Produkte, es geht um, dreht sich um Kühlketten, Logistik, dann kommen noch Retouren dazu, die Last-Mile-Delivery. Das ist alles extrem teuer und wenn da das Volumen sinkt, dann bricht das Modell sehr schnell plötzlich wieder unter den Fixkosten zusammen. Wenn wir das jetzt mal so ein bisschen rauszoomen, Max, was ist für dich die größte Lehre aus Farmy? Dass Food-E-Commerce in der Schweiz extrem schwierig ist oder dass Startups nach einem Hype-Moment viel früher auf Profitabilität und Kostenstruktur achten müssten?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Wir haben das auch bei Stash gesehen, beim Quick Delivery. Ich meine, die Kosten sind halt in der Schweiz sehr hoch und die kriegt man nicht einfach so weg, außer du arbeitest mit Lieferrobotern zusammen. Da gibt es auch die ersten Gehversuche. Gab es auch in der Schweiz, aber vor allem in den USA. Ja, und die Kostenstruktur ist eben schon hässlich, oder? Und ich meine, natürlich ist Food E-Commerce in der Schweiz eben sowieso schwierig. Du hast einen kleinen Markt, du hast relativ hohe Löhne, du hast hohe Logistikkosten, du hast aber auch auf der anderen Seite sehr anspruchsvolle Kundinnen und Kunden, oder? Und das eigentliche Problem ist, wenn dein Modell stark auf Wachstum und Volumen angewiesen ist, darf dieses Volumen nicht plötzlich wegbrechen. Also wenn du sagst, sofort auf Profitabilität setzen, okay, fair enough, do that, aber dann wirst du niemals in der Lage sein, einen Marktanteil, einen spannenden Marktanteil zu realisieren. Und das ist halt genau das Problem, dass das auch Farmy hatte, dass wir bei Stash hatten, oder wir sind da sehr stark gewachsen. Aber du kannst nicht beides haben. Und wenn dann plötzlich der Markt ändert und alle schreien nach Profitabilität, dann kriegst du natürlich das Geschäftsmodell nicht, sage ich mal, korrigiert innerhalb von 18 Monaten, sondern das geht halt dann länger, oder? Und ja, und das ist eben auch bei Farmy passiert. Ich meine, die hatten das Glück, bei Corona war die Nachfrage da. Ich kann mich da gut erinnern, das ist explodiert, oder? Du hast dann plötzlich mega viele Leute gehabt, die krasse Basketpreise bezahlt haben, oder? Und dann hat Farmy nicht auch gedacht, ja, jetzt geben wir Vollgas, jetzt werden wir viele Leute einstellen und so und ist davon ausgegangen und das kann man denen auch nicht verübeln, dass natürlich das Wachstum nach Corona weitergeht, beziehungsweise man hat ja auch nicht gewusst, wie lange Corona andauert. Ich meine, dass das dann so schnell gegangen ist und man hat ein Mittel dagegen gefunden und so weiter, das hat man ja alles nicht, also ich meine, du wärst ja blöd gewesen als Startup, diese Chance nicht zu nutzen, oder? Und dann zurück zu buchstabieren, das ist halt dann sehr schwierig und das haben sie dann nicht hingekriegt und deshalb ist das jetzt halt die logische Konsequenz leider.
Ja, ich meine, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, gerade bei Startups mit physischer Logistik, dass man immer wieder, die Story kann super sein. Ich meine, Farmy, da haben ja wirklich alle drüber bestellt, war wirklich extrem cool, auch ihr Service war wirklich gut gemacht, aber am Ende bei solchen Cases entscheidet halt auch die operative Exzellenz. Und bei Lebensmitteln, ja, das ist, wie du gesagt hast, ein enorm kleiner Spielraum. Wenn da die Nachfrage etwas fällt, ja, dann bist du plötzlich unter den Margen und im roten Bereich. Das ist halt dann schade.
Genau. Kommen wir zurück zur dritten News. Mit Accelerator X startet ein neues Programm für KI-Startups. Das Spannende daran ist, es geht nicht primär um Coaching, Pitch-Training oder Investorenzugang, sondern um frühen Marktzugang. Das dreimonatige Programm bringt Startups ab der ersten Woche mit potenziellen Pilotkunden zusammen. Dafür nutzt Accelerator X ein Netzwerk von 34 Marketing- und Kommunikationsagenturen in 30 europäischen Ländern. Dieses Netzwerk umfasst über 2000 Fachleute aus Marketing und Kommunikation. Primär in der Schweiz ist zum Beispiel die St. Galler Agentur die Botschafter als Swiss Hub dabei. Zielgruppe sind KI-Startups in der Seed-Phase, die bereits eine erste funktionsfähige Produktversion haben und gesucht werden Lösungen für reale Probleme, zum Beispiel in Marketing-Tech, Health-Tech, Fintech, Retail-Tech oder Climate-Tech. Bewerben kann man sich bis zum 30. Juni 2026. Geplant sind 10 bis 12 Startups und man wird im September mit dem Programm starten. Mitinitiiert wurde Accelerator X von Axel Thoma, Dozent an der Uni St. Gallen. Sein Punkt ist interessant. Die größte Hürde für KI-Startups sei oft nicht Technologie und auch nicht unbedingt das Kapital, sondern der Marktzugang. Und da hat er natürlich nicht Unrecht. Jaki, findest du das plausibel, dass bei vielen KI-Startups heute nicht mehr die Technologie der Engpass ist, sondern der Zugang zu echten Kunden und konkreten Use Cases?
Ja, es kommt schon ein bisschen darauf an, wie tief oder wie fest Deep Tech das jetzt das KI-Startup ist. Es gibt natürlich schon Startups, die entwickeln ein neues Modell. Da ist es vielleicht ein bisschen weniger relevant. Aber wir hatten ja gerade vor einigen Wochen Olli Flückiger von VibeVC zu Gast bei uns. Und sie fokussieren sich mit VibeVC genau auf Anwendungsfälle, die mit KI gebaut werden. Und ich würde jetzt mal sagen, die sind eher weniger Deep Tech und sehr nahe bei den Anwendungen. Und da muss man schon sagen, gerade bei KI ist der Markt für Anwendungs-KIs, also eigentlich Rappers, die schon ein bisschen Technologie dabei haben, im Moment extrem laut. Und es gibt extrem viele Teams, die viele Demos und viele Tools aufbauen. Und die sehen alle auf den ersten Blick einmal einfach beeindruckend aus, wenn die gepitcht werden. Und die sind aber auch sehr schnell erstellt mit KI, also sehr schnell kopierbar. Und sie werden weiterentwickelt in rasanten Tempi. Und da ist die entscheidende Frage dann, ja, lösen sie wirklich ein Problem für den Kunden und bezahlt da jemand? Und darum finde ich den Fokus auf Pilotkunden des Programms von Accelerator Act doch noch spannend. Ein KI-Startup, das kann einmal im Pitch sehr gut aussehen, aber im echten Kundenkontext, da zeigt sich dann, ob das Produkt wirklich funktioniert und auch eine Zahlungsbereitschaft da ist. Würdest du sagen, dass Accelerator X vor allem für MarTech-Startups spannend ist, Max, eben wegen des Agenturennetzwerks? Oder ist es auch für die anderen KI-Startups, du hast verschiedene andere Branchen erwähnt, kann es dort wirklich auch relevant werden?
Ja, der naheliegende Swissbot ist MarTech, weil das Netzwerk aus Marketing- und Kommunikationsagenturen stammt. Und da gibt es auch direkte Use Cases wie Content, Kampagnen, Analytics und so weiter und so fort. Und Agenturen können relativ schnell testen, ob ein Tool ihnen oder auch den Kunden hilft. Aber ich glaube, es kann durchaus auch breiter gespielt werden, gerade weil diese Agenturen in 30 Ländern aktiv sind, kann ein Startup relativ früh Feedback aus verschiedenen Märkten bekommen. Das ist wertvoll, sofern sie eben eine klare, kommunikative, vertriebliche oder kundenseitige Anwendung haben, die man auch gut testen kann. Und für mich die Kernaussage ist, ein Accelerator ist dann besonders wertvoll, wenn er eben nicht nur über den Markt redet, sondern echten Zugang schafft. Und genau das versucht Accelerator X zu machen.
Diese Folge wird präsentiert von Are Ventures, dem Berner Business Angel Club. Are Ventures bringt ambitionierte Schweizer Startups mit erfahrenen Investorinnen und Investoren zusammen, die mehr bieten als nur Kapital. Ein starkes Netzwerk, echte Expertise und Hands-on-Support für die entscheidenden frühen Schritte. Wenn ihr als Startup wachsen wollt oder als Investor Zugang zu den spannendsten Frühphasendeals sucht, dann bewerbt euch für unsere nächste Veranstaltung unter www.areventures.ch. Wenger und Wiley, Ihre Partnerkanzlei für Startups. Ob Gründung, Finanzierungsrunde oder Exit, Startups stehen vor komplexen rechtlichen Herausforderungen. Wenger und Wiely begleitet Gründerinnen und Gründer in jeder Phase ihres Unternehmens mit maßgeschneiderter Beratung zu Gesellschaftsrecht, Finanzierung, Steuerfragen und IP-Schutz. Wenger und Wiely, Ihre Rechtsberatung für Startups.
Kommen wir zum heutigen Schwerpunktthema, dem Burn Rate Market Snapshot für den April 2026. Und wir starten wie immer mit der Schweiz. Wir haben natürlich die ganze Liste zusammengestellt und gemäß dieser wurden im April rund 222 Millionen Schweizer Franken in 28 Finanzierungsrunden in Schweizer Startups und Scale-Ups investiert. Dazu kamen 11 Millionen Franken an Grants und Loans und es gab auch diverse Transaktionen, bei denen keine Beträge veröffentlicht wurden. Vom Volumen her liegt der April damit unter dem starken März. Im März wurden 333 Millionen in 19 Finanzierungsrunden investiert, wobei damals Candu mit 175 Millionen natürlich den Bärenanteil des Volumens gemacht hat. Die Breite ist deutlich stärker. Im April sehen wir nicht nur ein, zwei große Ausreißer wie im März, sondern eine ganze Reihe relevanter Runden über verschiedene Sektoren hinweg.
Genau, und wichtig ist wieder zu betonen, unsere Zusammenstellung ist natürlich nicht vollständig trennscharf zwischen Equity, Debt, Secondary Grants oder Loans. Gerade im April ist das besonders relevant, weil wir mehrere Sonderfälle haben. Eine Secondary bei BLP Digital zum Beispiel, eine Pre-IPO-Finanzierung bei Sentiel, eine Kapitalerhöhung bei Onward Medical und dann, wie gesagt, noch einige undisclosed oder strategische Transactions. Wenn man sich die großen Finanzierungen anschaut, sticht natürlich BLP Digital mit einer 50 Millionen US-Dollar Secondary von Goldman Sachs heraus. Das ist kein frisches Primärkapital für die Firma, aber ein sehr starkes Signal, ein profitabel wachsendes Zürcher KI Scale-Up mit mehr als 450 Unternehmenskunden wird von einem globalen Asset Manager als Category Leader Kandidat im Bereich KI gestützter Enterprise Automatisierung gesehen. Das ist doch interessant.
Ja, und auch die zweite große Transaktion, Onward Medical, das war eine Kapitalerhöhung über 40 Millionen Euro. Das ist nicht ein klassisches Startup-Fundraise, sondern wirklich eine Finanzierung am Kapitalmarkt. Dann haben wir Gentil oder Sentil mit rund 30 Millionen, die sie aufgenommen haben, kurz vor dem Börsengang, den Reverse Merger mit HT5. Das ist auch eine spannende Schweizer Kapitalmarkt-Story. Wir haben da auch darüber diskutiert auf Burnrate. Das könnt ihr gerne auch nachhören. Das ist auch fast das Gegenteil von der klassischen Venture Capital Finanzierung.
Ja, wir hatten einige weitere Transactions zwischen 10 und 25 Millionen. Accutronic mit 25 Millionen US-Dollar, ein Defense Tech bzw. Aerospace Operations Case. Dann der Climate Tech Case von Planetary mit 22 Millionen Schweizer Franken. Und die 15 Millionen Runde von Daphne Technology wurde ebenfalls kommuniziert. Auch im Bereich Cybersecurity gab es eine spannende Transaktion, und zwar die von Bug Bounty Switzerland mit 12 Millionen. Das war eine Series A. Und der über 10 Millionen Runde von Alpine AI, das waren dann auch noch relativ große Finanzierungsrunden.
Ja, wenn ich so die Liste hier im Überblick anschaue, im März war das Bild stark geprägt von KI, Semiconductors und einigen Monsterrunden. Und im April ist das Bild eben viel breiter. Es sind nicht mehr nur Foundational Model und Software Stories, sondern wir sehen AI in Enterprise-Prozessen wie BLP, Sovereign AI bei Alpine AI und AI Diagnostics bei Moonlight AI und natürlich eben Cyber Security und Climate Tech, die hier die Runden gemacht haben.
Ja, und bei den Exits war der April ebenfalls spannend. Polariton wurde von Marvell Technology übernommen, ein klarer KI-Infrastruktur-Exit. Polaritons Plasmonics-Technologie passt direkt in die nächste Generation optischer Interconnects für Data Centers. Und neben weiteren Exits finde ich persönlich erwähnenswert, dass die Assets von 90 Labs von BV übernommen wurden.
Ja, und dazu kamen zwei große Sonderthemen. Terra Quantum, die planen den Gang an den Nasdaq über einen SPAC-Deal mit einer Bewertung von etwas mehr als 3 Milliarden US-Dollar. Und Vivardis, sie haben durch eine strategische Minderheitsbeteiligung von Apollo den Unicorn-Status erreicht. Ja, das zeigt eben der April, da hatten wir nicht nur das Finanzierungsvolumen von über 220 Millionen Schweizer Franken, sondern ganz viele weitere andere spannende Dynamiken und Events in der Schweizer Finanzierungswelt.
Ja, und das Fazit für die Schweiz, der April war nicht der Monat der einen dominanten Megarunde, sondern ein Monat mit sehr breiter Aktivität. Besonders stark waren KI-Anwendungen mit klarem Enterprise-Use-Case Climate und Industrial Tech, MedTech, Biotech sowie Cybersecurity. Und auffällig ist, viele Runden haben internationale Investoren oder strategische Player im Syndikat, also Goldman Sachs haben wir gehört, Apollo, EQT, Marvell, Taranis, Oetker Ventures und viele mehr. Das zeigt, Schweizer Firmen sind global anschlussfähig, aber es bleibt auch die alte Frage, wie viel Wertschöpfung, Ownership und Upside bleibt langfristig im Schweizer Ökosystem zurück.
Ja, das finden wir dann noch raus. Schauen wir doch noch nach Europa. Im April zeigen die Zahlen ein ähnliches Bild in Europa wie bei uns in der Schweiz. Die Aktivität blieb stabil und das Kapital wird auch in Europa selektiver eingesetzt. Laut tech.eu wurden im April 290 Finanzierungsrunden mit einem Gesamtvolumen von 5,1 Milliarden Euro verzeichnet. Im März waren es im Vergleich dazu zwei Runden mehr, 292 Deals und doch wesentlich mehr Kapital, 7,5 Milliarden Euro. Das heißt, fast gleich viele Runden, aber wesentlich mehr Kapital.
Ja, genau. Die Deal-Aktivität bleibt stabil, aber die großen Kapitalblöcke werden konzentrierter und selektiver verteilt. Tech.eu beschreibt den April deshalb als Monat, in dem europäische Tech-Finanzierungen abgekühlt sind, obwohl der Dealflow stabil bleibt. Sektorseitig gab es im April eine interessante Verschiebung, während im März KI dominierte, führte im April Cleantech mit 1,3 Milliarden Euro. Das zeigt, Europa ist nicht nur eine KI-Story, die Kapitalallokation rotiert zwischen verschiedenen Branchen.
Ja, der größte Deal, das ist erwähnt, das sind sogar etwas mehr als 1,3 Milliarden Euro, wenn ich das hier korrekt ablese. Strega aus Schweden, 1,4 Milliarden Euro haben die aufgenommen für einen grünen Stahl, also nachhaltige Stahlproduktion. Und dann Inevitable Intelligence aus England, also aus dem UK, hat 1,1 Milliarden US-Dollar in der Seed-Runde aufgenommen. Also ein großer AI-Research-Case. Sind wir auch gespannt, wie die Story dort weitergeht. Auf Platz 3 kam Aura Aero aus Frankreich mit 340 Millionen Euro. Und sie bauen hybride elektrische Systeme für die Luftfahrt. Dahinter haben wir einige Infrastruktur- und Deep-Tech-Themen gesehen mit Finanzierungsrunden von 100 bis 250 Millionen Euro pro Firma. Also doch beachtlich.
Ja, regional bleibt UK auch im April der führende Funding-Hub. Das UK-Funding erreichte im April knapp 2 Milliarden Euro nach über 2,5 Milliarden Euro im März. Weiterhin eine klare Führungsposition somit. Bei den Exits sieht es eher schwächer aus. Es gab einen Rückgang von 52 Exits im März auf 35 im April, also rund ein Drittel weniger. Das bestätigt ein Muster, das wir seit Monaten sehen. Funding ist selektiv, aber vorhanden. Liquidität über Exits bleibt anspruchsvoll.
Ja, also man kann sagen, auch in Europa, der April macht, was er will. Es ist Aktivität da, Euphorie nicht wirklich mit dem vielen Regen und den Wetterwechseln. Kein Hype-Monat, sondern ein Monat, der ja einige kapitalintensivere strategische Deep-Tech-Wetten gezeigt hat.
Genau, kommen wir zur Hörfrage. Und zwar die Hörfrage in dieser Woche kommt von Leander. Er fragt, mich würde interessieren, wie ihr bei Koyo, also unserem Fonds, Gründerteams bewertet? Habt ihr ein Framework, zum Beispiel für Leadership, Konfliktfähigkeit und Rollenverteilung, oder entscheidet am Ende doch das Gefühl im Pitch? Ja, klar, jeder sagt, am Ende investieren wir in Menschen, das stimmt natürlich schon. Und das hört man auch von vielen Investorinnen und Investoren. Aber was heißt das konkret? Woran erkennt man, ob ein Gründerteam wirklich belastbar ist, also Thema Resilienz, ob es Konflikte produktiv lösen kann, ob die Rollen sauber verteilt sind, ob die Gründerinnen und Gründer auch dann noch funktionieren, wenn der erste Plan nicht aufgeht, was fast immer der Fall ist, die Finanzierung länger dauert, was immer der Fall ist, oder der Markt anders reagiert als gedacht, was immer der Fall ist. Und genau da wird es eben spannend, denn bei Produkt, Marktgröße, Umsatz, Customer Acquisition Cost, Lifetime Value oder Runway sind viele Investoren sehr analytisch. Da gibt es überall Modelle, es gibt Benchmarks, es gibt Vergleichswerte, also Comparables. Beim Team dagegen wird es oft schwieriger. Man spricht von Chemie, von Energie, von Überzeugungskraft, Drive oder Bauchgefühl, oder? Und Leanders Frage setzt ja genau dort an. Also wenn eben Teamdynamik so entscheidend ist, warum wird sie dann häufig weniger strukturiert geprüft als die Zahlen im Pitch-Deck? Und ist das berühmte Bauchgefühl von VCs wirklich ein Vorteil oder manchmal einfach nur ein Bias, der teuer werden kann? Guy, lass uns damit einsteigen in die Diskussion. Leander fragt im Kern, ist das Bauchgefühl von VCs bei Gründerteams ein Asset oder der teuerste Bias im Portfolio? Wie würdest du darauf antworten?
Ja, sehr spannende Frage. Ich meine, Bauchgefühl ist sicherlich ein Asset und wenn man Foodtech-Startup bewertet, dann sollte man das nicht hungrig oder gleich nach dem Essen machen, sondern mit einem neutralen Hungergefühl, sagen wir mal so, nicht zu hungrig oder zu voll. Man darf das Bauchgefühl einfach nicht mit der Wahrheit verwechseln, aber es ist definitiv ein Asset, den man schärft über die Zeit hinaus, wo man als Investor tätig ist. Da kriegt man so das gewisse Etwas, wie man Cases einschätzt und auch Founder. Ich meine, da muss man eben sagen, die Erfahrung, die ist nicht wertlos, aber man muss sich jeweils dann doch kritisch hinterfragen und reflektieren. Gerade wenn du viele Gründerinnen und Gründer gesehen hast, dann entwickelst du das Gespür und das Gefühl dafür, wie jemand denkt, wie sie kommunizieren, ob da wirklich Substanz hinter der Story steckt. Aber das Problem ist halt auch das Gefühl, das kann dann auch sehr schnell kippen. Plötzlich hat man Charisma für Leadership und Selbstbewusstsein für Kompetenz oder dann auch vergleicht man Gründer mit erfolgreichen Gründern, weil sie eine gewisse Ähnlichkeit haben und dann liest man da plötzlich ein echtes Potenzial rein und liegt komplett falsch. Bei Gründerteams ist es gefährlich, weil man oft oder wenn man oft nur wenige Interaktionen hat, bevor man investiert, ein Pitch, ein paar Gespräche, vielleicht ein Dinner, und daraus muss man ableiten, ob diese Menschen 5 bis 10 Jahre lang extremen Unsicherheiten standhalten können, Konflikte durchmachen und ja, extrem starken Druck vom Markt, vom Team, von privater Seite aushalten können. Und das ist eine riesige Prognose, die man da auf einer sehr dünnen Datenbasis macht, auf einigen Stunden. Deshalb Bauchgefühl darf man als Signal schon wahrnehmen, aber es darf nie den ganzen Investment Case zum, ja, machen wir jetzt unbedingt shiften.
Und was müsste ein VC denn konkret anders machen, um Gründerteams besser zu bewerten, ohne daraus direkt ein, sagen wir mal, blutleeres Assessment Center zu bauen?
Spannende Frage. Ja, der erste Schritt, würde ich jetzt mal sagen, Teamqualität, das muss man genauso ernst nehmen wie den Markt oder das Produkt und alles, was zahlenbasiert analysiert werden kann. Darf nicht einfach nur sagen, ja, das Team ist eigentlich das Wichtigste. Also man muss eigentlich dabei auch definieren, was man meint. Und da gibt es einige Beispiele, die man hier assessen kann oder sich genauer anschauen kann. Wie treffen die Gründer Entscheidungen? Wie gehen sie mit Widersprüchen um? Gibt es klare Rollenverteilungen zwischen den Gründern? Und können sie auch Konflikte offen ansprechen? Und haben sie schon gemeinsam schwierige Situationen gelöst? Und wie reagieren sie, wenn man ihre Annahmen angreift? Das sind ja immer spannende Assumptions, aber muss man halt diese manchmal doch in Frage stellen. Und ich versuche dabei immer so strukturiert vorzugehen und diese Fragen jeweils nicht einfach zufällig zu stellen, sondern systematisch in den DD-Prozess einzubauen. Also jedes Team bekommt jeweils in jedem Gespräch ein paar bestimmte Kernfragen und mehrere Leute bei uns, also du und ich und wenn wir noch mit jemand extern drüber schauen, die sollen genau die gleichen Themen unabhängig voneinander anschauen, genau wie man das mit dem Financial Model macht. Und dann ja, diskutieren wir über unsere Beobachtungen und wie wir das individuell interpretiert haben, damit wir nicht einfach ein Assessment haben, ja, der CEO war echt stark, sondern ja, was hat er wirklich gut gemacht und was habe ich konkret gut gefunden, wo war er überzeugend oder sie, und dann hat man eine Diskussionsbasis und das macht den Prozess dann nicht unpersönlich, sondern im Gegenteil, man zwingt sich viel genauer hinzuschauen, wie die Leute reagieren. Jetzt drehen wir doch mal die Frage zurück zu dir, Max. Warum hält sich dieses Bauchgefühl in der VC-Welt so hartnäckig, obwohl alle wissen, dass es extrem fehleranfällig ist?
Ja, weil eben Bauchgefühl zur Story der Branche passt. VC lebt ja von Outliern, also von Ausnahmen und von dem einen Gründer, der gegen alle Widerstände gewinnt und eben vom Investor, der etwas gesehen hat, was andere nicht gesehen haben. Und diese Stories sind Teil der VC-Kultur. Wir haben gerade gestern eine Diskussion zusammengeführt und ich habe dir ja mit voller Überzeugung von einem Startup erzählt, weil ich eben den Gründer gesehen habe und nicht, weil der Case rational interessant ist. Du hingegen hast den Gründer noch nie getroffen. Du hast einfach genau. Nur die Ratio gesehen und fandest dann, das ist überhaupt kein spannender Case. Der ist da viel zu teuer und passt überhaupt
nicht.
Genau. Und deshalb, das ist genau der Punkt. Oder ich habe diesen Gründer zweimal getroffen und fand, hey, das ist ein Winner-Typ. der kann die Welt verändern, oder? Und dieses Bauchgefühl hat mir eben ein gutes Gefühl gegeben, oder? Und es ist eben schon spannend, wenn man jetzt die ganz großen Bets anschaut, vor allem so die älteren Bets von Michael Moritz, von Sequoia oder von John Doerr, von Kleinen Perkins. Das waren immer Bets, die man gemacht hat, die zu diesem Zeitpunkt nicht, man hat es nicht sehen können. Also das war rein nur Bauchgefühl von diesen VCs, weil sie eben die Gründer sehr spannend gefunden haben und gedacht haben, diese Person kann es wirklich schaffen, oder? Und das war, natürlich haben die auch eine Didi gemacht, aber was vor allem überzeugend war, sie haben halt viel früher als andere gemerkt, dass hier etwas ganz Großes entstehen kann. Aber eben genau hier liegt auch die Gefahr, denn wenn ein Investment eben funktioniert, wird das Bauchgefühl im Rückblick häufig verklärt, oder? Wenn es nicht funktioniert, spricht man oft über Markt, Timing und Produkt, aber seltener darüber, ob man das Team vielleicht falsch eingeschätzt hat. Das passiert auch sehr selten. Und ich glaube, viele, wie sie es überschätzen, wie gut sie aus kurzen Begegnungen langfristige Zusammenarbeit, Konfliktfähigkeit und Führungsqualität ableiten können. Deshalb ist es wichtig in meinen Augen, dass man diese Gespräche nicht online führt, sondern eben, das machen wir auch bei Koyo. Wir gehen ja sehr, sehr schnell vorbei. Wir schauen uns das vor Ort an. Wir beobachten die Mimik und Gestik der Gründerinnen und Gründer und versuchen uns ein konkretes Bild der Lage zu machen. Das bringt halt extrem viel. Ja.
Nicht einfach Cowboy sein und schnell entscheiden, Schnellschüsse machen, sondern es analytisch durchziehen und das von Tag 1, wenn man das Startup kennenlernt, alles immer ernst nehmen und diese Signale aufnehmen und reflektieren. Max, was ist ein praktischer Takeaway für Investoren, die eben Leanders Frage jetzt hören und sagen, hey, okay, wir wollen unser Team-Assessment verbessern?
Ja, keine Rocket Science. Also baut euch ein kleines, wiederholbares System, kein riesiges Verfahren, keine Gründerpsychologie-Show, sondern ein klares Set an Fragen und Kriterien. Zum Beispiel könnten Investoren nach jedem Gründermeeting 4 Dinge bewerten. Erstens, wie klar sind die Rollen im Gründerteam verteilt? Zweitens, wie gehen sie mit Konflikt oder Gegenwind um? Die Frage, kann man das überhaupt beurteilen? Muss man halt fragen und nach vergangenen Konflikten fragen. Drittens, wie gut können sie lernen und ihre Meinung ändern? Das kann man zum Beispiel mit einer provokativen Frage testen. Viertens, wie belastbar ist die Zusammenarbeit unter Druck? Das ist auch halt sehr, sehr hypothetisch, weil vielleicht die Gründer bis zu diesem Zeitpunkt noch nie wirklich unter Druck gestanden sind. Ja, und ganz wichtig, nicht erst im Partner-Meeting gemeinsam darüber sprechen, weil dann alle voneinander beeinflusst werden, sondern vorher einzeln notieren, was habe ich beobachtet, was ist meine Hypothese, wo brauche ich mehr Evidenz. Also hier ist ganz wichtig, dass eben die Partner bei VCs, dass die auch bilateral Kontakt haben mit den Gründen und nicht einfach dann, man geht ins Investment Committee und der Senior Partner, der als erstes kommt, macht dann ein vernichtendes Urteil zum Gründerteam und dann ist eh gelaufen, oder? Also, man muss dort schon sehr clever vorgehen, damit man ein realistisches Abbild der Wirklichkeit hat, sozusagen, oder? Das kann ich den Investoren hier mit auf den Weg geben.
So, kommen wir zur Transaction of the Month. Die Entscheidung war nicht einfach, welche Transaktion wir jetzt für diese Episode aufbereiten wollen. Wir haben da intensiv darüber diskutiert und uns schlussendlich für Covalo entschieden. Wir kennen die Firma seit ihrer Gründung vor ein paar Jahren und haben uns auch verschiedene Finanzierungsrunden angeschaut und uns mit dem Team ausgetauscht.
Genau, das Startup aus Zürich hat im April 2026 eine Seed-Erweiterungsrunde über 3,5 Millionen Euro abgeschlossen. Die Runde wurde von High Enough angeführt mit Beteiligung der bestehenden Investoren, also HTGF und Seed & Speed Ventures. Covalo wurde 2021 gegründet, du hast es erwähnt. Sie ist in Zürich und bewegt sich an der Schnittstelle von Ingredient Data Infrastructure, B2B Marketplace und KI-gestützter Produktentwicklung für die Personal Care Industrie. Das Spannende ist, das ist eben kein klassischer Marktplatz, sondern der Versuch, das gemeinsame Datenrückgrat einer ganzen Industrie zu werden. Quasi ein Betriebssystem für Inhaltsstoffdaten.
Ja, und gleichzeitig spannend ist, es ist nicht ein Unicase, also nicht ein ETH oder EPFL Spin-off, sondern sie wurden aus dem Konzern heraus gegründet als Spin-off. Die Ursprungsplattform, die hieß Cambury, und die wurde im 2018 als Innovationsprojekt innerhalb von Clariant lanciert, einem Spezialchemieunternehmen aus der Schweiz. Einige Jahre haben sie die Plattform intern genutzt und dabei schon irgendwie 40.000 Beauty-Inhaltsstoffe indexiert, und sie hatten auch schon Nutzer aus mehreren tausend Marken und über 1.000 Lieferanten angezogen. Im März 21 wurde es dann konkret, kam der Spin-off als AG namens Covalo mit den ehemaligen Mitarbeitern von Cambury.
Ja, gegründet haben Covalo die beiden Co-CEOs Timo von Bargen und Jan Hilvers. Sie führen die Firma bis heute gemeinsam. Was an der Origin-Story strategisch klug ist, ist eben, durch die Jahre bei Clariant haben sie nicht nur ein funktionierendes Produkt und eine bestehende Nutzbasis aufgebaut, sondern vor allem ein tiefes Verständnis für die Lieferantenseite generieren können. Wenn du als jetzt Plattform beide Seiten eines Marktes verbinden willst, also zum Beispiel die Marken und Lieferanten, dann ist es ein enormer Vorteil, die Painpoints beider Seiten gut zu kennen. Und das ist natürlich bei Timo und Jan der Fall.
Absolut, das kann man sagen. Und sie adressieren ein strukturelles, riesiges Problem. Die Personal Care Industrie, Kosmetik, Hautpflege, Haarpflege und all die verwandten Kategorien im FMCG-Markt. Das ist über 500 Milliarden Dollar Markt und der wächst nach wie vor massiv mit über 5%, gemäß anderen Researches über 7%. Aber die Innovation in dieser Branche, ja, die hängt extrem stark an den Inhaltsstoffdaten. Und genau diese Daten, die sind extrem fragmentiert. Die sind irgendwie auf einem Dokument, das mitgeliefert wird, oder vielleicht mal in einem PDF abgespeichert. Und jedes einzelne Produkt, also dass sich da die Leute ins Gesicht schmieren oder sich die Haare damit waschen, das hat 35 bis 40 Inhaltsstoffe. Und manchmal haben diese Stoffe dann 20, 30 Dokumente, die sie mit sich tragen. Safety Sheets, Regulatory Compliance, Nachhaltigkeit etc. etc. Und das ist alles in unterschiedlichen Formaten von unterschiedlichen Lieferanten. Und ihr könnt euch vorstellen, ein rechter Challenge und ein Datenchaos, das da generiert werden kann.
Ja, und genau das macht eben den Alltag in der Forschung und Entwicklung aus. Die Regulierung und beim Einkauf, die ist eben sehr, sehr ineffizient. Teams verbringen viel Zeit damit, Daten manuell zusammenzusuchen, zu validieren und abzugleichen, per E-Mail, per PDF, per Excel. Der Datenaustausch zwischen Brands und Suppliern läuft im Kern noch analog. Dazu kommt, ein neues Produkt braucht im Schnitt 3 bis 5 Jahre bis zum Marktlaunch, und ein Teil des Problems für Covalo auf ineffizientes Data Management zurück.
Ja, und Sie haben uns erzählt, Sie erwarten auch regulatorischen Rückenwind. Bis 2030 sollen viele Produkte reformuliert werden müssen, gerade wegen dem EU Green Deal, wegen Mikroplastiken und auch Verpackungsreformen. Und das bedeutet einen massiven Anstieg an Datenkomplexität. Und da wollen Sie halt die strukturierte Datenbank werden und dann auch noch natürlich KI auf Ihren Daten anwenden, um die modernen digitalen Workflows der Branche möglichst effizient zu machen.
Ja, noch ganz kurz, was macht Covalo eigentlich? Covalo hat als Ingredient Discovery Marktplatz angefangen, also im Kern eine Suchmaschine, über die Formulierer Rohstoffe finden, vergleichen und direkt bei Lieferanten anfragen können. Heute ist es mit über 80.000 gelisteten Inhaltsstoffen von über 1.500 Lieferanten eine der größten Ingredient-Plattformen weltweit. Und das Entscheidende ist, dass sich das Unternehmen strategisch eben dann weiterentwickelt hat, weg vom reinen Marktplatz hin zu einer zentralen Dateninfrastruktur für die gesamte Branche.
Ja, und dabei verbindet die Plattform sich direkt mit Product Information Management Systemen der Lieferanten, eben der Forschung und Entwicklung und anderen Workflows der Marken. Und wenn ein Lieferant ein Compliance-Zertifikat auf Covalo aktualisiert, dann sehen das natürlich direkt alle Marken, die den Rohstoff nutzen, und das wird sofort aktualisiert, was natürlich heute nicht der Fall war. Das ersetzt jetzt den ganzen Kreislauf aus E-Mails, PDFs und manuellen Updates.
Ja, und das ist schon ein wichtiger Unterschied zu klassischen Marktplätzen oder einem Business Intelligence Tool. Covalo will nicht einfach bessere Suche oder hübschere Dashboards bieten, sondern eine neutrale, geteilte Dateninfrastruktur werden, quasi ein System of Record, in dem Inhaltsstoffdaten strukturiert, einmal dann verwaltet und überall wiederverwendet werden können. Covalo plant nun auch branchenspezifische KI-Agenten für Conversational Analytics, automatisierte RFI-Workflows, Daten-Extraction und aber auch Datenanreicherung sowie regulatorische Compliance-Checks aufzubauen. Und wieso Covalo überzeugt ist, das schaffen zu können, eben sie bauen zuerst die Data Engine und kommen erst danach mit Agenten, die eben auf den Daten trainiert werden. Das ist gemäß Covalo eigentlich eines der wichtigsten Erfolgskriterien.
Ja, kommen wir zur Traction. Covalo verbindet bereits heute über 1500 Lieferanten mit mehr als 6000 Marken, also doch ein Wachstum seit der Gründung oder Ausgründung aus Clariant. Und die Marken und Lieferanten sind in über 145 Ländern zu Hause. Die Kundenliste, die enthält einige Schwergewichte, darauf kommen wir gleich später zu sprechen, aus dem Feedback, das wir von Timo erhalten haben, das wir dann auch noch einspielen.
Ja, die uns vorliegenden operativen Kennzahlen unterstützen das. Das Plattformengagement ist 2025 um 84% gestiegen mit 1,3 Millionen monatlichen Interaktionen. Die Net Revenue Retention liegt bei über 145%, das heißt, bestehende Kunden geben Jahr für Jahr deutlich mehr aus und die größten Kunden erweitern ihre Nutzung laut Covalo um das 2- bis 3-fache pro Jahr. Das ist sicherlich ein starkes Signal für den PMF, für den Product Market Fit und den Netzwerkeffekt der Plattform.
Ja, genau. Jetzt haben wir es gefunden, das Feedback von Timo von Bargen. Er hat gesagt, zur Traction auf der Supplier-Seite arbeiten sie mit großen Multinationals wie Givaudan und Symrise zusammen. Die sind im Enterprise-Tier und haben mehrjährige Verträge mit Covalo abgeschlossen. Das sei spannend, da sie zunehmend auch mittelgroße Players wie Schimmer und Schwarz gewinnen konnten und die Covalo als ihren Single Point of Truth für alle Produktdaten nutzen. Also eben diese Data Case scheint effektiv anzukommen in der Branche. Auf der Markenseite, da arbeiten sie mit House of Brands wie Puig zusammen und sie sind aktuell in fortgeschrittenen Gesprächen mit 8 der 10 größten Consumer Care Brands weltweit. Das ist, klingt noch beachtlich, was sie da für eine Traction haben. Und diese Firmen, die verwalten alle Milliardenportfolios und das immer noch über PDFs, E-Mails und Excel. Und genau, das ist so das Feedback, das wir hier von Timon erhalten haben.
Ja, kommen wir noch zur Finanzierungshistory. Covalo wurde Anfang 2021 als Spin-off aus Clario ausgegründet. Du hast es erwähnt, die erste institutionelle Finanzierungsrunde kam im März 2023. Eine Seed-Runde angeführt vom HTGF, also dem Hightech Gründerfonds aus Deutschland, mit Beteiligung von Speed und Seed Ventures, der Gecko Group sowie mehreren Angel-Investoren, darunter ein ehemaliger Deloitte Deutschland-Partner für Chemie und Nachhaltigkeit und ein ehemaliger Coty-Executive.
Ja, in der Runde wurden rund 1,5 Millionen Schweizer Franken in mehreren Closings zu unterschiedlichen Bewertungen in die Firma investiert. Wenn ich hier auf unsere modellierte Cap-Table schaue, haben die ersten Investoren eine Pre-Money-Bewertung von 3,5 Millionen bezahlt und für die folgenden Investoren war die Bewertung auf 6 bzw. 7 Millionen angestiegen.
Ja, jetzt, 3 Jahre nach der Seed, folgt die Seed-Erweiterungsrunde über 3,5 Millionen. Millionen mit HiInnov im Lead. HiInnov ist ein europäischer B2B-Fonds mit Sitz in Paris, Lyon und München, die eben typischerweise in Series A und B, also B2B SaaS und digitale Infrastruktur investieren. HTGF und Seed & Speed ziehen als bestehende Investoren weiter mit. Und die Seed Extension, das war eine Flat Round, das heißt, die Aktien wurden zum gleichen Preis ausgegeben wie jene der vorherigen Runde. Ergo haben die neuen Investoren 8,4 Millionen Pre-Money bezahlt.
Ja, also Post-Money-Bewertung liegt nun bei 12,5 Millionen und es wurden bereits 5 Millionen in Covalo via Equity investiert. So, an dieser Stelle begrüßen wir gerne ganz kurz Martin Möllmann vom HTGF, also Hightech Gründerfonds. Er ist dort Principal. Er agiert als Board Observer in dieser Rolle bei Covalo, hat das Investment auch angeführt in der ersten Runde und auch in der zweiten Runde. Und es freut uns natürlich extrem, dass du uns hier die Stimme des Investors mitgibst. Martin, herzlich willkommen bei Burnrate.
Hallo Guy, freue mich dabei zu sein.
Ja, sehr schön. Martin, schießen wir gleich los mit den Fragen. HTGF ist seit 2023 in Covalo investiert und hat jetzt in der Seed Extension wieder mitgezogen. Was war damals, also im 2023, euer Investment Rationale und was hat sich seitdem entwickelt, dass ihr gesagt habt, hey, wir erhöhen unsere Exposure und ziehen jetzt nochmal mit?
Also ich glaube, das, was uns weiterhin sehr fesselt, ist natürlich neben der tiefen Expertise des Teams, was in diesem Markt gar nicht so oft ist, ist tatsächlich auch die Marktgröße an sich, weil es geht halt um diesen immens großen Markt dieser FMCGs, also Fast Moving Consumer Goods und der Produktion und der Entwicklung neuer Produkte in diesem Segment. Und da merkt man halt, wenn man sich auch mal ein bisschen damit auseinandersetzt, wenn man auch mit ein paar Spielern, auch Kunden aus diesem Markt sich auseinandersetzt, dass da ein Need auch da ist, ein Bedürfnis dort extrem viel auch zu automatisieren, weil die Komplexität in den letzten Jahren immens gestiegen ist. Das ganze Thema Regulatorik, das ganze Thema Nachhaltigkeit, das sind alles Sachen, die Stück für Stück bei diesem ganzen Thema Produktion und auch Produktentwicklung mehr und mehr reinspielen und die Unternehmen da teilweise, ich möchte nicht sagen, mit überfordert sind, aber das auf jeden Fall als signifikante Herausforderung wahrnehmen und halt dort Unterstützung benötigen. Und Covalo ist eine tolle Lösung, die genau das bieten kann, nämlich diese Brücken zu schlagen, dass du einfach viel besser verstehst, was es überhaupt an Marktangebot gibt, wenn du halt in der Formulierung bist von neuen Produkten. Und das hat sich nicht geändert. Ich würde sogar eher sagen, im Gegenteil, das Thema ist noch relevanter geworden. Vor allen Dingen auch, wenn wir uns jetzt diese ganzen Zollthematiken angucken, die international ja jetzt immer mehr reinschlagen. Das heißt, ein breiteres Bild vom Markt und an verfügbaren Inhaltsstoffen für die Produzenten ist sehr, sehr wichtig. Und Covalo kann dort helfen und das hat sich eher bestätigt und deswegen freuen wir uns auch weiterhin dabei zu sein.
Ja, mega spannend. Und jetzt schauen wir auch so ein bisschen auf die Zahlen, die Covalo kommuniziert hat, auch in der Medienmitteilung. Die sind ja extrem stark. 1500 Lieferanten, mehr als 6000 Marken, 1,3 Millionen monatliche Interaktion. Das ist ja enorm viel. Und dann haben sie auch noch eine super Net Retention Revenue. Welche dieser Kennzahlen ist für euch als Investor am wichtigsten, um den Product-Market-Fit zu erkennen? Und vielleicht kannst du ja auch noch das eine oder andere Wort ein bisschen zum Umsatz sagen. Und vielleicht ist es dann auch zu weit gehen. Da musst du natürlich nicht zu weit auf die Äste rauslassen.
Ja, alles gut, alles gut, alles gut. Also ich glaube, es gibt nie diese eine Zahl, die jetzt irgendwie den Ausschlag gibt, sondern es ist immer eine Kombination aus extrem vielen. Wir haben halt gesehen, dass die Nutzung extrem hochgegangen ist, was auch wiederum dafür spricht, dass hier wiederum dieses Bedürfnis nach dieser Lösung sehr relevant ist. Und vor allen Dingen, das muss man mal dazu sagen, Covalo hat eigentlich kein Geld für Paid Marketing in die Hand genommen, also wirklich kein Cent, sondern das ist alles organisch, das ist viel natürlich auch über ihre Kundenkontakte, viel auch über Messen, weil in diesem Bereich passiert tatsächlich noch viel über Messen. Und da haben sie sich aber halt eine Brand Awareness aufgebaut, die so gut funktioniert, dass sie diese Zahlen stetig immer wieder steigern konnten. So, das ist das eine, was uns natürlich davon überzeugt, was auch, wenn man jetzt überlegt, okay, was wir jetzt tun könnten, wenn wir jetzt so ein bisschen Geld in die Hand nehmen, dann ist da viel möglich. Das andere ist natürlich diese Net Revenue Retention, die du ja gerade schon angesprochen hast. Also sie haben extrem treue Kunden. Und die Kunden, die sehen auch den Mehrwert in der Lösung. Also es gibt kaum Churn, wirklich sehr minimal, wenn dann meistens eher so, dass das Unternehmen aus dem Markt rausgehen oder so. Und wenn sie dann aber dabei sind, dann sehen sie auch den Mehrwert und ja, buchen dann mehr Pakete oder haben größere Lösungen, die sie haben wollen, bauen dann teilweise ihre kompletten Portale, also Customer Portals, dann auf der Lösung von Covalo, weil die ja so extrem viele Daten haben, auf die sie schon aufsetzen können und womit sie auch das jetzt schaffen, so ein Customer Portal innerhalb von wenigen Tagen inzwischen aufzusetzen. Das hat früher war das noch sehr kompliziert, da haben sie aber auch extrem viel Gehirnschmalz reingesteckt, dass es dort jetzt eine sehr gute Lösung gibt. Und ich glaube, grundsätzlich mit der Entwicklung sind wir sehr zufrieden. Sie haben das auch mit einem sehr disziplinierten Ansatz gemacht, auch gerade was das Team angeht. Also haben da jetzt auch nicht overpaced und jetzt irgendwie 50 Leute oder so eingestellt, wie es teilweise andere in dem Segment gemacht haben, die irgendwie das Backing von großen Industriekonglomeraten hatten, sondern haben das sehr diszipliniert gemacht, haben sich sehr gut auch fokussiert auf die richtigen und wichtigen Themen. Und deswegen ist es jetzt auch natürlich für uns keine Frage gewesen, dass wir da weitermachen und freuen uns auch weiterhin, diesen Weg mit Covalo und jetzt auch mit neu mit High Innov zu gehen.
Ja, ist mega spannend. Also klingt so, als haben sie wirklich so, the seed has caught the earth und es beginnt das langsam zu wachsen. Was muss denn Covalo jetzt in den nächsten 12 bis 18 oder 24 Monaten zeigen, damit aus dieser Seed Extension eine wirklich starke Series A Story mit einem enormen Valuation Boost wird? Geht es vor allem um den Revenue oder um Enterprise-Kunden, Internationalisierung oder quasi, sie wollen ja auch noch viel mehr KI ins Produkt nehmen. Was brauchen Sie wirklich für einen Nachweis, dass es für die Series A dann die richtige Ausgangslage ist?
Genau, also ich glaube, das, was wir jetzt auf jeden Fall tun müssen, ist die Traktion, die wir jetzt haben, noch mehr zu monetarisieren und noch mehr dann wirklich auch in Customer Portals und größere Verträge umzusetzen. Sie haben jetzt auch schon die ersten Verträge, die tatsächlich deutlich sechsstellig sind. Und da sehen wir noch viel Potenzial auf beiden Seiten. Also es gibt ja auf der einen Seite die FMCG-Brands, die halt angewiesen sind auf die Daten. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch die Supplier, also die eigentlich diese Inhaltsstoffe zur Verfügung stellen. Und die wollen natürlich auch stattfinden. Die wollen ihren Kunden wiederum auch ein sehr gutes Offering anbieten, dass sie dort halt auf die Daten immer zugreifen können und immer auch die neuesten Informationen auch zu vielleicht auch neuen Inhaltsstoffen und so weiter bekommen. Und da merken wir einfach, dass die Kunden auch immer offener dafür sind, auch auf so eine Lösung wie Covalo zu gehen, weil sie einfach sehen, dass die Interaktion, wie gesagt, mit den ihren potenziellen Nutzern dann sehr, sehr hoch ist. Und das heißt, es geht viel um die Verträge, es geht natürlich auch um diesen Enterprise-Fit. Das heißt, dass du größere Kunden dort mit reingewinnst, aber natürlich auch, dass diese Net Revenue Retention, also dieses Ausbau der bestehenden Kundenbeziehungen hast. Weil du musst ja auch immer bedenken, weiß ich nicht, in so einem House of Brands wie einem L'Oreal oder sowas, hast du ja extrem viele Marken, die da hinten dran hängen. Und wenn man da natürlich auch sich so Stück für Stück so ein bisschen durcharbeitet, dann macht das extrem viel Sinn, macht es extrem viel Spaß, weil du auch immer wieder Erfolgsstorys innerhalb des Konzerns halt teilen kannst. Und das wird jetzt das Ziel sein für die nächsten 12 bis 18 Monate. Auch unter dem Wissen, dass die Sales-Zyklen da nicht, sagen wir mal, nicht mit dem Fingerschnipsen laufen. Das Team ist da sehr geübt auch drin, auch mit einer gewissen Geduld dazu agieren und auch die wichtigen Spieler immer wieder zu identifizieren und wieder neu zu bespielen und denen auch immer wieder die richtigen Stichpunkte an die Hand zu geben. Aber das ist ein Thema, was uns sicherlich in den nächsten 12 bis 18 Monaten noch mehr beschäftigen wird.
Hey, mega spannend, Martin. Vielen herzlichen Dank für deine Insights und wir wünschen euch natürlich ganz viel Erfolg mit dem Investment in Covalo und natürlich dem Team von Covalo, dass sie das auch so umsetzen können, wie das jetzt mit euch zusammen geplant wurde.
Vielen Dank, Yves.
Wofür wird das Kapital nun verwendet? Timo, einer der Gründer, hat Folgendes verraten. Wir sind aktuell rund 20 Leute, sagt er, und stellen gerade gezielt ein. Zwei Schwerpunkte. Erstens bauen wir unser Data- und KI-Team in Zürich aus, weil das der Kern unserer Defensibility ist. Die Datenqualität, die Aktualität, die KI-Agenten, die darauf laufen, das ist unser Moat. Zweitens investieren wir in Sales und Go-to-Market. Bisher waren wir stark Founder-led im Vertrieb. Das hat uns weit gebracht, aber für die nächste Phase brauchen wir eine Vertriebsorganisation, die unabhängig von Jan und mir skaliert.
Ja, und Sie haben auch etwas gesagt, was Ihre Schlüsselmeilensteine sind, für die Series A zu erreichen. Ich zitiere: erstens Produktausbau. Wir bauen die nächste Schicht über unserem Data Layer, also Intelligence, und die ersten produktiven KI-Agenten. Zweitens, erste Use Cases monetarisieren. Wir haben aktuell mehrere Piloten am Laufen, unter anderem im Bereich regulatorische Compliance. Diese müssen vom Pilot in Paid Product übergehen. Und drittens, Kundenbasis deutlich ausbauen, gerade auf der Brand-Seite, wo die Pipeline gerade aufgeht. Das übergeordnete Ziel bleibt klar, der Data Backbone der Consumer Goods Industrie zu werden. Alles, was wir bis zur Series A tun, zahlt darauf ein. Das ist die Aussage von Timo. Ja, wenn wir uns das anschauen, der Bull Case ist klar. Wenn es Covalo schafft, sich das geteilte Datenfundament der Personal Care Industrie zu etablieren, dann entsteht ein extrem starker vertikaler Platform-Case. Die Industrie ist extrem fragmentiert, regulierungsgetrieben und datenhungrig. Also genau das Umfeld, in dem strukturierte Daten plus KI-Agenten echten ROI liefern können. Die NRR von über 145%, die sie angeben, und die hochkarätigen Kunden und Netzwerkeffekte zwischen Lieferanten und Marken, die sprechen doch für sich, würde ich sagen.
Ja, es gibt noch den Bear Case. Ich meine, das wäre dann 3,5 Millionen für den geplanten Ausbau. Die sind dann sicherlich knapp, besonders wenn eben Enterprise Sales Cycles in größeren Firmen lang werden. Oder und deshalb, ja, man kann auch skeptisch sein durchaus als Investor. Ich bin jetzt ja eher positiv, weil ich sehr beeindruckt bin, aber wie gesagt, man muss natürlich auch das Downside betrachten.
Als Fazit, Covalo, ein spannender Schweiz B2B-Plattform-Case, haben wir auch immer noch in der Schweiz, muss man schon noch hier erwähnen auf Burnrate. Wir haben nicht immer nur Deep-Tech-Cases. Das ist nicht einfach ein Hype-Thema, sondern sie gehen ein reales strukturelles Industrieproblem an und sind schon über 5 Jahre dran und haben eine beeindruckte Nutzerbasis und Traction aufgebaut.
So, das wäre es gewesen mit Burnrate, dem VC Insider Podcast. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert den Newsletter und teilt diesen in eurem Netzwerk. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch ein schönes Weekend. Take care und tschüss.